Also ihr könnt auch Fragen zu Proudhon noch stellen oder sowas, falls irgendwie da was unklar geblieben ist.
Ja. Das ist jetzt vielleicht schon mal ein anderes Thema, aber ich habe mich gefragt, was ist denn für eine Vorstellung von dem Begriff Volk hat. Also, weil du ja meintest, ist ja eigentlich die Idee des Charles Ablehnendes und dann aber trotzdem bei dem Zitat über die Juden irgendwie meinte, sie wären nicht fähig, sich an irgendein Volk anzupassen oder so. Also das wäre vielleicht schon, was er auch unter Volk begreift. Hm.
Also die Rezeption ist da auf jeden Fall ein bisschen widersprüchlich. Also es wird zum Beispiel, also wenn man so anarchistische Rezeptionen liest, dann sagen die immer, also Proudhon war halt so ein früher Internationalist und hat sich hat es geschafft, quasi sich gegen den Zeitgeist zu verwahren und hat sich zum Beispiel auch für so nationale Bewegungen in Polen oder sowas nicht begeistern können, weil die halt zu nationalistisch waren. Auf der anderen Seite hat er super rassistische Sachen einfach losgelassen. Also jetzt nicht nur antisemitische, sondern auch rassistische so, dass irgendwie die schwarze Rasse nicht zum Arbeiten fähig wäre oder sowas. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen diffus bei ihm geblieben. Aber was er auf jeden Fall halt hat, ist so ein einfachen Volksbegriff. Also das, was er... also er schreibt halt quasi nicht konsequent, wechselt er das einfach aus, mal schreibt er quasi von der Klasse, die sich irgendwie befreien müsste, und mal vom Volk, und also das ist einfach so ein bisschen diffus bei ihm. Aber ja, also er hat ja auch gegen die Engländer gehetzt irgendwie so, aber dass er jetzt, also mir wäre nichts bekannt, dass er irgendwas gesagt hätte, ja, gerade wir in Frankreich sind so toll oder so.
Irgendwie grundlegende Ziele formuliert, also was irgendwie für ihn am wichtigsten ist, am zentralsten, also wie Bedürfnisbefriedigung aller Menschen oder sowas. Und wenn ja, wie stellen sich das vor, wenn alle praktisch auf sich selbst gestellt sind, ihre eigene Produzenten sind und ohne dieses Produzieren auch nichts sind?
Also ich glaube, es ging ihm in erster Linie so um die Befreiung der Arbeit quasi, also um die Abschaffung von Ausbeutung. Und das ist halt, also das würde für ihn dann eben auch Egalität bedeuten. Also dadurch, dass quasi alle nur ihre Arbeit haben, so mit der sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können, dadurch wird halt auch niemand mehr beherrscht. So, und dadurch, also ich somit. Also es gab auch quasi von Anarchisten seiner Zeit schon Kritiken an ihm, die halt gesagt haben, da fehlt so ein bisschen, naja, wie soll man das nennen, naja, sowas wie Muße oder sowas, oder ja, also ja, oder Freizeit oder so, also dass er halt, also er hat schon eher so ein asketisches Ideal irgendwie propagiert gehabt, so, also durch Arbeit halt quasi sich frei zu machen, so. Ja, aber ich weiß nicht, ob das Ziel jetzt, was er da formuliert hätte, ich glaube, Herrschaftslosigkeit wäre das dann, oder so.
Es geht was um einen Urkapitalismus eigentlich.
Ja, also das ist halt auch tatsächlich, also das finde ich, also das findet man halt bei allem irgendwie wieder, ne? Also der kommt halt aus so einer Handwerksecke und die haben sich quasi gewehrt gemeinschaftlich, also da dann auch dieser Mutualismus irgendwie, die haben sich gemeinschaftlich halt gewehrt gegen die aufkommende Manufakturwesen und so, und wollten quasi ihre selbstständigen Betriebe halt erhalten, so, und das ist sein Modell, dass halt alle in selbstständigen Betrieben irgendwie vor sich hinwursteln. Und nicht, dass halt irgendwie möglichst viel, möglichst wenig Arbeit produziert wird.
Mir ist aufgefallen, dass in diesen Betrieben ja mindestens auch so was wie Ausbeutung existiert, auch im Kleinhandwerksbetrieb.
Jetzt mit Angestellten oder mit...
Ja, ich stelle mir jetzt mal so vor, irgendwie 5., 18. Jahrhundert und so, dass da eben wegen mir auch ein Tischler 3-4 Gesellen hatte und dann Leute, die gewandert sind und die standen noch ein bisschen drunter und so. Also es war ja nicht so eine Idealgesellschaft, wo die am Monatsende ausgerechnet haben, wie viel haben gearbeitet und was ist bei rausgekommen. Jetzt teilen wir das mal irgendwie in dem Plenum auf.
Ich glaube, da ist halt der spannende Punkt, ne? Also gerade bei diesen, also bei diesen Produktionsformen, wo der Haushalt noch nicht so richtig getrennt ist von der Produktionsstätte, da wurde das halt nicht über Geld verhandelt. Also da wurde halt gemeinschaftlich auch mit den Gesellen und so produziert und dann haben aber halt alle quasi auch von dem Produzierten irgendwie gelebt. Und es wurde jetzt nicht wirklich Lohn ausgezahlt oder so. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in der Theorie dann quasi halt keine Ausbeutung wäre, weil ja niemand sich bereichert daran oder so. Das wäre jetzt aber auch eher eine Vermutung. Ich würde das da hinten noch.
Ich wäre aber trotzdem sowas wie eine soziale Absicherung machen, weil auch wenn ja jeder auf sein Handwerk sich berufen muss am Ende, hat ja auch jeder eine andere Ausgangssituation. Und deswegen heißt es ja nie, dass es ein faires, das ist halt ausgeglichen.
Also was er schon hat, ist, also in diesem mutualistischen Konzept, wenn sich quasi die Produktionsstätten zusammenschließen, ist eine gegenseitige Absicherung bei unverschuldeter, also wenn man quasi unverschuldet in Not gerät. So. Aber das ist halt genau die Formulierung, also wenn jemand quasi unverschuldet das tut, wenn er irgendwie sein Zeug nicht losbekommt, obwohl er ja irgendwie sein Bestes getan hat oder so, dann wird ihm auf jeden Fall auch über die Runden geholfen. Aber zum Beispiel, dass es Leute gibt, die halt irgendwie von vornherein vielleicht nicht arbeiten können oder so oder vielleicht auch was Besseres wollen oder so. Da weiß ich nicht, ob das irgendwie mit abgefangen worden wäre. Das ist auf jeden Fall kein zentrales Element oder so, über das sich Gedanken gemacht hat.
Ich denke halt nur so vor, wie dann halt trotzdem rein theoretisch, du hast es ja auch schon gesagt, es wäre irgendwie auch ein Rückschritt so mit dieser Handelsumtauschgeschichte, aber ich habe es mir halt bloß so vorgestellt, wie dann halt trotzdem, dass er jetzt nie Sonnenschein für alle bedeuten muss.
Nee, ich glaube, um Sonnenschein für alle ging es ihm auch gar nicht so. Also das war, glaube ich, tatsächlich, also sowas wie, also ne, wie Marx formuliert hat, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen, das ist halt so gar nicht sein Ding gewesen. So, das war halt, jeder arbeitet so viel, wie er kann und kriegt dann auch das, was er verdient dafür. Also.
Kritik an seiner Staatskritik recht treffend ist, weil das irgendwie gesagt, er hat nicht gesehen, dass der Staat im Kapitalismus die Funktion hat, die Akkumulation am Laufen zu halten. Inwiefern widerspricht ihm das, weil er will ja keine Akkumulation.
Naja, also ich würde halt schon sagen, also er hat halt tatsächlich den Staat als Störfaktor irgendwie gesehen und dachte aber dann für, also da diese Kleinproduzenten ja nichts mit Kapitalismus zu tun haben, die stören halt diese Reglementierungen irgendwie. Ja, naja, vielleicht hast du recht, ja, vielleicht. Ja, muss ich vielleicht nochmal reinlesen, ja.
Ich weiß auch nicht, ob man das negieren und das so negieren kann. Ich würde schon sagen, dass der Staat im Kapitalismus schon ein Störfaktor ist. In dem Sinn, dass er nicht nur nach kapitalistischen Maximen agiert, sondern auch schon irgendwie im Sinn hat, ein soziales Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Das heißt, ein Kapitalismus könnte auch ohne das funktionieren, aber es würde halt bedeuten, dass die Krisen sich stärker auswirken, dass halt irgendwie ins Krisenhaft zugeht und Menschen sterben.
Also das würde ich auf jeden Fall anders sehen. Also das wäre jetzt nichts Neues, dass im Kapitalismus Menschen sterben oder so. Und wenn man sich jetzt in Deutschland zum Beispiel anguckt, wie diese ganzen Sozialgesetzgebungen gekommen sind, aber auch in anderen Ländern, dann war das ja nicht, weil der Staat gesagt hat, jetzt müssen wir aber den Menschen mal was Gutes tun, weil irgendwie irgendwie geht's denen schlecht oder so, sondern, und da greift genau das, also da zieht genau das Argument mit der Kapitalakkumulation, das war halt immer, waren es entweder soziale Kämpfe, die halt tatsächlich die Akkumulation gefährdet haben oder sie zumindest verringert haben, so, oder ja. Oder es war, wie es in Deutschland war, quasi eine Prophylaxe, bevor die Arbeiter Stress machen und streiken und bevor sie vor allem quasi in so einer Anzahl wegsterben, dass sie überhaupt nicht mehr, also dass es nicht mehr genug Nachwuchs gibt. Also das war dann eher in England der Fall. Also davor hat man dann quasi regulierend eingegriffen und hat gesagt, okay, also wir können die Leute nur noch 12 Stunden am Tag schuften lassen, weil wenn sie das nämlich 18 Stunden machen, dann sind sie halt nach 5 Jahren einfach verschlissen und sterben weg. Und
ja, aber das sind nicht mehr so unentbehrlich.
Ja, das ist wahr, aber wenn, also ich glaube, es könnte gefährlich werden, wenn die Leute tatsächlich, also wenn es quasi so weit wieder runtergeht mit sozialen Sicherungen, dass die Leute wirklich also nichts mehr haben, so, dann ist das sicherlich nicht für einen sozialen Frieden effektiv, der den Laden laufen lässt. So. Also das ist jetzt aber auch erstmal nur eine These von mir.
Wie, oder sagt irgendwas über Wertigkeit von Arbeit? Also geht er davon aus, dass jede Arbeit gleich viel wert ist? Oder weil du vorhin sagtest, jeder arbeitet so viel, wie er kann und nimmt sich, was er verdient? Also gibt es irgendwie Berufe, die wichtiger sind als andere? Oder?
Ja, also da hat er sich Gedanken zu gemacht. Also prinzipiell ist erstmal jede Arbeit bei ihm gleich viel wert tatsächlich. Also das wird einfach nach der Zeit bemessen, die aufgebracht werden musste. Dann hat er aber natürlich ein Problem gekriegt, weil ihm auch aufgefallen ist, dass es Arbeiten gibt, die sind halt cool so, und es gibt halt Arbeiten, die will halt niemand machen. Und das hat er dann ganz einfach gelöst, indem er festgestellt hat, dass halt Leute quasi eine Berufung haben. Also Leute werden halt geboren zum Straßenkehrer oder zum Handwerker oder halt als Frau für die Küche so. Oder als Dichter, keine Ahnung. Ja, und also es ist tatsächlich, also es ist 1:1, das quasi seine Arbeitswertlehre so.
Die Arbeitszeit muss ja irgendwie dann sich nach einem Norm richten, also was man durchschnittlich, wie lange man durchschnittlich brauchen kann, um Spiel herzustellen. Oder sage ich dann, ich habe diesen Stuhl 5 Stunden gebraucht, und das ist auch richtig so. Und die müssen aber schon einen Wertschein oder wie auch immer das Zeug heißt.
Also so habe ich das verstanden, ja. Wobei ich, also ne, ich würde ja schätzen, wenn man dann merkt, okay, die Leute kaufen alle die Stühle, die in einer Stunde gefertigt wurden und die genauso gut sind wie meine in 5, dann zählt das wahrscheinlich nicht mehr in die Kategorie unverschuldet in Not geraten. Und dann müssen sich die Leute was einfallen lassen, irgendwie einen Stuhl auch besser, schneller zu machen oder so.
Das klingt schon sehr nach Cocktail.
Es besteht ja auch eine unterschiedliche Nachfrage. Also ein Bäcker hat ja mehr zu tun als ein Goldschmied. Also es geht ja dann nicht wirklich auf, was er sich da überlegt hat.
Ja, weiß ich nicht, würde ich auch sagen, ja. Aber da ist dann vielleicht die Berufung auch wieder die Lösung, ne? Also wenn dann quasi mehr Bäcker gebraucht werden, vielleicht werden dann mehr Leute zum Bäcker geboren oder so. Gut, na, wir müssen das ja jetzt auch nicht jetzt noch so überziehen. Schön, dass ihr da wart. Achso, doch, okay.
Kannst du nochmal kurz anschneiden, wie sich der Anti-Feminismus konstituiert? Das wurde nicht ganz verstanden, ich glaube, das hat sie so abgehakt, aber ich wollte kurz zum Mittel. Es ging gar nicht nur darum, dass er welchen Kanzler wird vor seiner Zeit, was die Ansicht betraf, mit dem entsprechend die Frau als Untermenschen deklariert hat, oder?
Also es ist bei ihm halt. Einfach ganz klar, Männer sind halt also Geistwesen, die haben Vernunft und Verstand und Rationalität. Und Frauen, das sind halt die Gefühlswesen, also die sind halt eigentlich für nichts gut, außer fürs Haushalt. Nein, nee, nicht mal, also ich glaube nicht, dass er das als echte Arbeit irgendwie definiert hätte, was Frauen da machen, sondern die kümmern sich halt irgendwie.
Kannst du das für dich erklären, diesen Wesenszug, diese Organisation von ihm gegenüber Frauen? Hat das nicht mit der Zeit zu tun?
Also das ist halt die beliebte, also das hat sicherlich auch was mit der Zeit zu tun. Ich würde halt sagen, das ist eine beliebte Entschuldigung. So. Also es gab halt auch in der Zeit und auch vor der Zeit schon SozialistInnen, die also die halt einfach progressiv waren, die gesagt haben, also zum Beispiel Fourier hat gesagt, der Grad der Emanzipation der Frau ist der Gradmesser der Emanzipation der Menschheit. So. Und das war auch diese Zeit. Und ich würde halt sagen, dadurch, dass Proudhon quasi diese Arbeit so zentral als das, also als Kern seiner Theorie gesetzt hat und als das produktive Element der Gesellschaft und auf der anderen Seite die Familie, so wie er sie kennengelernt hat in diesen ländlichen Regionen, ebenso idealisiert hat, quasi auch gegen den Verfall, den dann der Kapitalismus oder die Industrialisierung irgendwie hervorgebracht hat in Städten, wo das dann alles nicht mehr so geklappt hat mit der Familie. Dadurch, dass er das so ideal gesehen hat, dadurch hat er halt auch genau diese beiden Seiten, die es hervorgebracht hat, irgendwie halt Männer, die halt arbeiten gehen und Frauen, die halt von der Welt nichts sehen, außer halt dem Haushalt und die entsprechenden psychischen Folgen dann. Dadurch hat er halt das genauso idealisiert.
Klingt alles recht eindimensional, was er da von sich gegeben hat. Und hat das einen Grund? Hat er die Intention vielleicht gehabt, das nur auf eine bestimmte Pädagogie zu beziehen, seine Theorien? Weil über andere Gesellschaften kann er da wahrscheinlich gar nicht urteilen. Wie da Frauen sich dann vielleicht anstellen?
Naja, ich würde halt schon sagen, es gibt da ein Problem und das ist, dass er halt die Welt, die er kennengelernt hat, halt also transhistorisch gesetzt hat so. Also die hat er halt universalisiert so. Also ja, und dadurch ist es natürlich auch schwierig. Also in England zum Beispiel wäre, glaube ich, an dem Punkt der Entwicklung das ist einfach schon ganz objektiv unmöglich gewesen, dahin zurückzugehen, wo er hin wollte so. Weil da einfach die Urbanisierung und die Industrialisierung schon voll eingesetzt hatte, während sich halt in Frankreich in der Zeit halt tatsächlich die handwerklichen Produzenten noch zur Wehr gesetzt haben gegen Manufakturwesen und so. Und deswegen ist er dann auch in die Schweiz gegangen, wo das noch ähnlich war. Und deswegen würde ich auch sagen, ist quasi beim Bruch der Internationale ist halt die Leute, die dann in seiner Tradition standen, das war halt die Jura-Föderation in der Schweiz, das waren halt genau die gesellschaftlichen Bedingungen, wo so ein Handwerker-Sozialismus irgendwie noch vorstellbar gewesen wäre. So.
Also müsste man bei Proudhon vielleicht so weggehen, weil du gesagt hast, falsche Kapitalismuskritik, sondern eher, das ist halt keine Kapitalismuskritik, sondern eher schon in bürgerlichen Verhältnissen befangenes Denken ist notwendig, dann halt in die, also mit so Bildern kommen wie, na, das ist jetzt die natürliche gute Ordnung. Und eigentlich seine ganze Theorie ein Partikularinteresse ist, das einfach verallgemeinert wird und dann kommt halt auch die Vernichtungsdrohung, also das Interesse halt auch durchsetzen gegen hier als das Böse Klassifizierten mit ihrer Vernichtung. Also das macht er also ja quasi. Eine Kritik, sondern das Gegenteil.
Naja, da ist halt schon eine Kritik, ne? Dass er, also ich, ja, also das ist ja genau das Problem bei falscher Kapitalismuskritik. Dadurch, dass sie den Kapitalismus nicht adäquat erfasst, dadurch kann die natürlich auch irgendwie nicht aus dem Kapitalismus raus, so, sondern halt an irgendwelchen Stellschrauben drehen. das ist bei Proudhon wie bei Nazis, also halt dasselbe so. Ja. Aber prinzipiell würde ich dir zustimmen, auf jeden Fall.
Erstmal nochmal zu was ganz anderes, eine Frage zu Widersprüchen. Ich weiß nicht, ich finde das eigentlich nicht kritikfähig zu sagen, dass es immer Widersprüche in der Gesellschaft geben wird. Menschen wollen ja unterschiedliche Sachen, haben unterschiedliche Interessen. Und da werden sich die auch nicht alle aufgeben lassen. Und da finde ich die Idee, dass die Widersprüche auch das rein verwendet werden, die ist nicht so schlecht.
Das ist ja jetzt auch nicht quasi die Besonderheit bei Proudhon. Also dass gesellschaftliche Widersprüche quasi eine Entwicklungsdynamik in Gang setzen, das ist quasi genau das, was er von Marx halt übernommen hat. Nur bei Marx ist es halt so, dass quasi in der Dynamik, wo sich quasi die Widersprüche entfalten, dass die dann auf einer anderen Stufe zusammenkommen und da neue Widersprüche hinzutreten, die es dann halt die quasi wieder nach vorne treiben. Und bei Marx ist es quasi dadurch eine gesellschaftliche Entwicklung, die quasi nicht endet, in Gang gesetzt. Und bei Proudhon sind das, und da würde ich halt auch sagen, das ist wieder quasi, also da universalisiert er wieder halt und setzt es halt transhistorisch, also die gesellschaftlichen Widersprüche, mit denen er halt konfrontiert war, die werden für alle Zeit da sein und die werden sich nicht auflösen und dann in neue Stadien treten, sondern zwischen denen muss man halt irgendwie, die muss man beide so ein bisschen erfüllen und darf halt nicht in das eine Extrem oder in das andere ausschlagen, sondern muss dann halt ein Gleichgewicht herstellen. Das ist quasi seine Ansicht. Während Marx halt gesagt hat, man muss die auflösen und dann kommen neue Widersprüche, sicherlich. Aber die treiben dann wieder nach vorne. So.
Das kann ich jetzt sagen. Ich werde ihr Ding machen. Wenn es geht. Okay. Ich weiß ja nicht, ob man es immer auflösen kann. No. Und meine zweite Frage war, dass du gesagt hast, Arbeit, abstrakte Arbeit, produziert immer Wert. Und dass halt die Arbeit immer als Basis des Ganzen betrachtet wird. Weiß ich, und was genau findest du daran falsch? Oder war das gar nicht dein Kritikpunkt?
Was? Ach so, nee, das war tatsächlich meine formulierte Kritik. Also, was ich sagen wollte war, wenn man Kapitalismus kritisieren will, dann muss man abstrakte Arbeit kritisieren, die Basis dessen darstellt. Also da muss man kritisieren, dass quasi über Arbeit Wert produziert wird, der dann getauscht wird und sich in Sachen wie Geld irgendwie verdinglicht und dann letztlich das Geld oder die Waren als Produkte eigentlich menschlicher Arbeit dann die Menschen beherrschen, die diese Arbeit leisten, also dass quasi die Produkte des Menschen quasi über ihn dann herrschen, ihm als abstrakte Größen dann entgegentreten. Das war quasi, also das wollte ich gegen Proudhon wenden, der ja die Arbeit universell gesetzt hat und gesagt hat, das ist quasi der ideale Grundpfeiler einer Gesellschaft und nur Arbeit ist das, was den Menschen quasi ausmacht.
Ansetzen bei dieser Kette, Arbeit produziert Wert, Wert wird getauscht. An welchem Punkt?
An allen den Punkten.
Was heißt für dich im Wert, wenn Arbeit produziert
wird? Da kommen wir dann quasi halt bei Marx an. Also sowohl Marx als auch Proudhon haben sich halt die klassische politische Ökonomie angeguckt, also ne, Smith und Ricardo und wie sie alle heißen, die halt versucht haben, sich anzugucken, wie funktioniert denn diese bürgerliche Gesellschaft so, wie kommt Geld zustande, wie kommt der Warenwert des Produkts zustande, also wie kann man das umrechnen so, wie kommt das eine zu dem anderen? Und Marx hat sich das halt angeguckt und hat gesagt, im Kapitalismus produziert die Arbeit eine Ware, also konkrete Arbeit produziert erstmal irgendwie ein konkretes Gut, also keine Ahnung, ich kann irgendwie einen Bleistift machen, bei mir zu Hause, und mit dem kann ich schreiben. Das hat einen konkreten Gebrauchswert, so. Das ist auch immer so. Aber im Kapitalismus tritt da halt noch eine zweite Eigenschaft dazu, dass ich diesen Stift halt nicht für mich produziere, mit dem ich dann schreiben will, sondern für einen Markt produziere, auf dem ich damit irgendwie einen, also mit abstrakter Arbeit tue ich eigentlich nur den Wert, der diesem an sich erstmal sinnlichen Ding abstrakt anhaftet. Und den will ich dann tauschen. Und dadurch bekomme ich dann Geld, mit dem ich mir andere Produkte, die andere Leute hergestellt haben, kaufen kann. Und das ist im Kapitalismus so, aber das ist halt eigentlich wieder vernünftig. Also eine Gesellschaft, die immer mehr Arbeit überflüssig macht, die quasi immer nach, also durch Kapitalakkumulation immer mehr technische Gerätschaften anhäuft, mit denen alles viel schneller und besser produziert werden kann, in der ist es halt Quatsch, wenn nur abstrakte Arbeit das Mittel ist, mit dem Leute, die keine Produktionsmittel haben, sich dann andere Waren halt eintauschen können. So, und Proudhon hat halt dann im Gegenteil gesagt, so ja, Arbeit, also der hat auch gesagt, ja, Arbeit produziert Wert, aber wir müssen nur den Wert halt befreien von seinen Veränderungen, dadurch, also dass man auf irgendwie mit Angebot und Nachfrage den eigentlichen Warenwert beeinflusst. Und es ist total richtig, dass die Leute quasi nur für die aufgewendete Zeit, die sie erbracht haben, auch Güter für, quasi erwerben können, die in der gleichen Zeit erbracht wurden. So, also er hat es affirmiert so, und Marx hat es halt, also das heißt, ne, das Kapital ist ja nicht ohne Grund Kritik der politischen Ökonomie. Der hat es quasi auch geguckt, was die geschrieben haben, und hat es weiterentwickelt und hat gesagt, ja, aber das ist genau der Gegenstand meiner Kritik, das ist nicht das, was ich will, sondern das ist das, was ich abschaffen will, so. Marx. Ja.
Ist jetzt seine Denkweise, also mit seiner Theorie in eine vorindustrielle Phase zurückzugehen, darin begründet, dass der halt, dass diese kleinen bürgerlichen Schichtstamm, oder kann man sich das so denken, dass halt aus der kleinen bürgerlichen Schichtstamm, also Handwerker, und durch halt mit zunehmender Industrialisierung um den Verlust ihres gesellschaftlichen Staates, auch wenn er nicht sonderlich hoch war, fürchten mussten. Ist damit begründet, seine Denkweise, was persönlichen Befindlichkeiten.
Das wäre jetzt quasi so eine sozialpsychologische Unterstellung oder so quasi, ne? Ist schwer zu entscheiden. Also er hat es zumindest nicht geschrieben. Er hat nicht gesagt, oh Gott, wir verlieren hier unser Ansehen, sondern er hat, also, und ich würde ihn da auch beim Wort nehmen, also ich glaube schon, dass er sich das als eine bessere Gesellschaftsordnung vorgestellt hat, so. Und das auch für alle, so. Also, und er hat auch nicht gesagt, er hat auch nicht gesagt, es ist mir egal, wenn Leute halt in Fabriken sich kaputt arbeiten, solange wir Handwerker irgendwie unsere Stellung bewahren, sondern er hat schon gesagt, das muss gesamtgesellschaftlich so organisiert werden. Wir müssen uns alle irgendwie als Kleinunternehmer aufstellen und dann assoziieren und die Produkte unserer Arbeit tauschen.
Das organisiert ja niemand. Das muss jeder Kleinunternehmer sein, aber
ja.
Hat sich dann dazu gedacht, dass die kleinen Unternehmen sich auch so eine Größenunternehmen zusammenschließen können, oder war es wirklich, dass die kleinen Unternehmen alle gesichert werden?
Also ursprünglich hat er Zweiteres schon gesagt, so. Es ist ihm dann aber, also würde ich jetzt so interpretieren, im Lauf seines Lebens dann schon aufgefallen, dass das irgendwie schwierig wird, gerade mit so größerer Technik oder so. Und da kommt dann so ein bisschen seine Volksbank dann ins Spiel, die es quasi auch Leuten, also wo er dann gesagt hat, das muss schon auch möglich sein, dass sich irgendwie ein paar Leute zusammenschließen und mit so einem zinsfreien Kredit dann von der Volksbank sich halt eine größere Maschine anschaffen und die dann gemeinsam betreiben. Aber was dabei auf jeden Fall klar war, ist, dass das kleine Produktionseinheiten bleiben. Also da können sich ein paar Leute zusammenschließen, die können dann zusammen irgendwie sowas betreiben, aber es ist jetzt nicht, also es, was er sich auf jeden Fall nicht vorgestellt hat oder vorstellen konnte, war, dass jetzt irgendwie 5000 Leute zusammen irgendwie eine Fabrik betreiben oder sowas. Das war auf jeden Fall außerhalb.
Ja, es geht eher um eine Einschätzung seines Einflusses oder seines Erbes. Du hast es jetzt in dem Vortragstitel, hast du ihn Vater des Anarchismus genannt. Wenn sich jetzt heute jemand Anarchist inwiefern werden dann seine Ansichten mit eingekauft?
Das kommt erstmal drauf an, also AnarchistInnen nennen können sich ja viele so, ne? Auch mit unterschiedlichen eingekauften Theoriefragmenten. Also ich glaube, gerade in Deutschland wird es wahrscheinlich schwer, jemanden zu finden, der sich unmittelbar auf Proudhon bezieht und sagt so, das ist mein Held der Arbeit. Es gibt, also auf der einen Seite würde ich sagen, es gibt auf jeden Fall Länder, wo das anders ist. Also so der französische Anarchosyndikalismus, da ist die Rezeption noch sehr stark, die das ja auch noch, also die so ein bisschen auch das Erbe angetreten haben, weil Proudhon sich eigentlich gegen politische Repräsentation gewendet hat, weil er gesagt hat, wir brauchen mit diesem Staat hier nichts auszuhandeln, weil wir ökonomisch einfach dafür sorgen, dass er überflüssig wird, indem wir uns frei assoziieren. Und das ist halt genau die Idee auch, die hinter dem Syndikalismus letztlich ja steht. Genau, und dann auf der anderen Seite hat Proudhon halt schon auch andere Leute stark beeinflusst. Also gerade Kropotkin und Bakunin, auf die sich ja durchaus viele Leute sehr gerne beziehen, die auch vernünftiges Zeug gesagt haben, teilweise. Die haben sich schon, also auch mit Proudhon irgendwie auseinandergesetzt und haben da auch Ideen her. Da würde ich aber fairerweise auch dazu sagen, dass sie halt in erster Linie eher so diesen föderalistischen, dezentralen, antiautoritären Aspekt aufgenommen haben und jetzt weniger diese kruden, sozial-individualistischen Ansätze. Und also deswegen auch nicht ohne Grund quasi Kropotkin irgendwie Anarcho-Kommunist war und Bakunin Anarcho-Kollektivist. So. Also da hätten sie sich, glaube ich, nicht vertragen, dann die drei. Aber ich glaube, so ein paar Sachen würde man dann doch schon immer mal wieder finden. So.
Hm? Niemand hin.
Nee.
Die erste Frage wäre, aber da ist keine Behauptung jetzt dahinter, sondern bloß, also so ins Blaue hineingefragt, das kann man immer machen. Du hast jetzt wohl Zitate gebracht zu den Juden und den Frauen. Ja. Hm. Manchmal ist das ja so, dass eben, wenn da noch jemand daneben sitzt oder so, oder noch Podiumsgespräche und so, dass dann jemand sagt, ja, diese Zitate stimmen zwar, aber wenn man das ganze Lebenslied und die ganze Literatur hat er an anderer Stelle genau das Gegenteil geschrieben und das ist nicht das Repräsentative oder so. Also darum frage ich mal so. Also du bist ja relativ sicher, dass das auch seine Meinung, dass das nicht so bloß mal ein Ausdruck war, sondern dass das wirklich durchgehend so ist.
Also auf der einen Seite sind das tatsächlich, und damit würde man mich jetzt vielleicht so ein bisschen kriegen, sind das jetzt quasi keine Zitate aus seinen großen Büchern. Also das eine war aus seinem Tagebuch und das andere war quasi ein privater Brief an diese Anarchistin. Aber man findet diese Themen tatsächlich immer wieder und das ist, also und was ich auf jeden Fall nicht finde, sind halt irgendwie Zitate, wo er sagt, so ja, und die Emanzipation des Judentums oder sowas, das wäre doch mal was, oder irgendwie die Befreiung der Frau, also das auf jeden Fall nicht, und also das würde mir dann auch schwerfallen, in seine Konzeption irgendwie reinzubringen, so, also ich ja, also ich würde auf jeden Fall die These vertreten, dass es eben nicht nur Ausrutscher sind, so, sondern dass es irgendwie konstitutiv mit dem, was er sonst so erzählt hat, einfach auch zusammenhängt.
Sowohl da also Bemerkungen oder so, auch die betrifft jetzt nicht deinen Vortrag oder so, auch so ganz allgemein. Mein Eindruck ist, also das kann man durchaus so machen, dass es einen Haufen Veranstaltungen gibt, die so, ich sage es immer ganz böse, so wie FDJ oder Partei oder Gewerkschaftsschuljahr in der DDR aufgebaut sind. Also da sitzen welche. Also die wussten dahin, hier sind sie alle freiwillig. Ne? Und vorne ist jemand, der hat sich mit dem Thema beschäftigt. Dann gibt es ein paar Fragen. Und das habe ich nicht bloß im Conny. Also ich kenne fast nur solche Veranstaltungen. Und jetzt wäre es blöd, zum Beispiel zu verlangen, dass die Rote Hilfe unter Verfassungsschutz sich hinsetzt und diskutiert. Das wäre natürlich total bescheuert. Aber wenn man über Anarchismus diskutiert und so Marxismus und so, dann wäre es dann manchmal nicht schlecht, wenn man, nachdem man vielleicht eine Einführung macht oder so, in der zweiten Phase oder irgendwie diese Knackpunkte da bringt. Also das, was eben vielleicht der Anarchismus, dem Marxismus so vorwirft und umgekehrt, oder wegen mir die Auseinandersetzung mit der ersten Internationale, wie es da zum Bruch kam und so. Also ich kenne so Moderation, da wird gesagt, naja, der autoritäre Marx hat die Internationale aufgelöst oder so. Ich habe mich mit dem Zeug wirklich nie beschäftigt um die Zeit, ich weiß das nie, aber ich kann das immer nur als eine Auseinandersetzung vorstellen, denn da gab es ja keine staatliche Macht und so. Und die Leute haben sich dann getrennt, vielleicht ist da auch so unter dem Tisch ganz schön geboxt worden und unfair, aber da kann man sich ja dann schreiben, ne? Aber es ist sowas, dass man also zwei Positionen hat und dass man dann so als Zuhörender sich besser orientieren kann. Es ist natürlich so, wenn du zwei Leute, drei Leute vorne hast und jemand ist eher viel besser ausgebildet oder was weiß ich, oder rhetorisch, das kann man natürlich auch manchmal irgendwie daneben liegen, in den einen, wenn man überzeugt, das war nicht so. Aber ich hätte schon gerne so Veranstaltungen, wo es ist immer. Und das soll auf dem Flyer steht, es geht um die und die zwei, drei Auseinandersetzungen.
Gebe ich mal ans OAT weiter.
Ja, doch, da kann ich Ihnen aber echt zustimmen. Also da bin ich hoch. Das muss halt jemand machen, klar. Aber ich meine, wir sitzen ja alle freiwillig hier und das ist ja, dass wir uns für das Thema interessieren und auch mehr damit auseinandersetzen als andere Leute. Und ich mir also, ja, natürlich, es erfordert immer ein bisschen mehr Zeit, sich da in das Thema jetzt wie du vielleicht da reinzuarbeiten, klar. Aber ja, ist auf jeden Fall eine Überlegung wert.
Aber also falls das jetzt so rüberkam, würde ich das nochmal klarstellen, mir ging es jetzt nicht quasi um eine Generalabrechnung mit Anarchismus und mich hier hinzusetzen und zu sagen, hier, nur der Kommunismus ist die Lösung oder so. Sondern einfach um eine Weiterentwicklung irgendwie auch voranzutreiben, ne? Und irgendwie zu sagen, also so geht es auf jeden Fall nicht.
Ja, nee, da habe ich irgendwas verstanden. Keine Sorge.
Na, dann lösen wir doch einfach die Situation jetzt auf und machen das quasi so ein bisschen dezentraler und dann können alle miteinander diskutieren. Ja. Ach so, genau. Und wenn jemand noch quasi wissen will, wie es vielleicht richtiger geht, ist hier noch so ein Flyer. Die sind gestern auf der FAU-Demo verteilt worden und sind noch über. Könnt ihr gerne mitnehmen.